So, jetzt läuft die Übertragung. Herzlich willkommen. Willkommen im Ausschuss Arbeit und Soziales. Ich grüße Sie alle ganz, ganz herzlich hier im Saal, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, auf den Besuchertribünen und alle, die uns zugeschaltet sind zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses Arbeit und Soziales zur Grundsicherung. Ich begrüße auch ganz herzlich unsere Staatssekretärin, parlamentarische Staatssekretärin, Frau Katja Mast. Wir beraten heute den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines 13. Gesetzes zur Änderung des 2. Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze auf Drucksache 21-3541. Dazu ein Antrag der Fraktion der AfD, aktivierende Grundsicherung statt Grundsicherungsgeld auf Drucksache 21-3605 und weiterhin ein Antrag ebenso der AfD, Bürgergeldleistungen stoppen bei Haftbefehlen, keine Unterstützung für gesuchte Straftäter auf Drucksache 21-2222. Unter D ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Chancen auf statt Stigmatisierung für eine gerechte Grundsicherung auf Bundestagsdrucksache 21-3606. Und E ein Antrag der Fraktion Die Linke, Sanktionen stoppen und Arbeitsvermittlung stärken, Grundpfeiler einer menschenwürdigen Grundsicherung auf Bundestagsdrucksache 21-3604. Sie haben uns Stellungnahmen abgeliefert. Herzlichen Dank dafür. Die liegen auf Drucksache 21-1193 vor. Wir wollen nun von Ihnen auch hören, wie Sie die einzelnen Themen sehen, wie Sie sie beurteilen und wollen Ihren fachlichen Rat dazu. Der Ablauf ist wie immer in einer Anhörung. Erfolgt 9 Blöcken mit 8 Minuten jeweils. Und das haben wir schon eingeübt. Ganz zum Schluss gibt es dann auch noch eine freie Runde, sodass wir in 90 Minuten mit der Anhörung durch sind. Wir wollen die Zeit effektiv nutzen. Die Zeit ist knapp. Deswegen verzichten wir auch auf Eingangsstatements. Die liegen ja auch schriftlich vor. Und es ist immer von Vorteil, wenn die Fragen klar und deutlich gestellt sind. Und dann können sie auch klar und deutlich beantwortet werden. Da oben wird die Uhrzeit eingeblendet. Achten Sie darauf, dass das die Uhrzeit ist von den einzelnen Blöcken. Ich begrüße nun Sie ganz herzlich von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Frau Dr. Anna Robra. Willkommen. Den Herrn Stefan Graf ganz herzlich. Er ist vom Jobcenter der Städteregion Aachen. Schön, dass Sie hier sind. Und von der Bundesagentur für Arbeit, Frau Dr. Regine Schmalhorst. Grüß Gott, guten Tag. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Martin Künkler. Ja, willkommen zu Hause, Katja Kipping. Katja Kipping, diesmal vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Gesamtverband e.V. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Vom Deutschen Landkreistag und vom Deutschen Städtetag und auch vom Deutschen Städte- und Gemeindebund haben wir eingeladen, alle drei. Und vom Deutschen Landkreistag ist da die Frau Dr. Irene Vorholz. Willkommen. Vom Deutschen Städtetag Herr Nikolaus Schelling. Willkommen und zugeschaltet über Video ist uns vom Deutschen Städte- und Gemeindebund Herr Alexander Aberhoff. Als Einzelsachverständige heiße ich ganz herzlich Herrn Dr. Jens Hildebrandt willkommen und Herr Thomas Andreas Wasilewski. Schön, dass Sie bei uns sind. Zugeschaltet per Videokonferenz ist Herr Professor Dr. Ulrich van Suntum. Ebenfalls herzlich willkommen. Die Öffentlichkeit wird beteiligt heute, indem wir live übertragen. Und die Aufzeichnung ist dann später auch in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Sie bleibt dort abrufbar und kann immer wieder angeschaut werden. Wir verzichten deshalb auf Bild- und Tonaufnahmen hier im Raum. Die sind nämlich untersagt. Und wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Ich sage auch immer wieder den Namen dazu. Hört sich vielleicht komisch an, ist aber für die wichtig, die das Protokoll schreiben, damit auch dem oder derjenigen das Richtige zugeschrieben wird, was die dann gesagt haben. Und es beginnt die CDU-CSU-Fraktion. Herr Witteger, bitteschön.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Alle meine Fragen in dieser Runde richten sich an den Sachverständigen Dr. Hildebrand. Herr Dr. Hildebrand, wie bewerten Sie aus der Praxis die vorgesehenen Änderungen in § 3 SGB II zum Vorrang der Vermittlung und welche Klarstellungen oder Konkretisierungen halten Sie für erforderlich, um die Rechtssicherheit des Vermittlungsvorrangs zu stärken und eine zügige Eingliederung in Arbeit zu fördern?
Herr Hildebrand, bitte.
Ja, grundsätzlich begrüßen wir den Vorschlag ausdrücklich. Ich möchte an einer Stelle aber eine Ergänzung und Präzisierung machen und hoffe auf Unterstützung. Also wir gehen davon aus, dass die Mitwirkungsbereitschaft zur Arbeitsaufnahme und zur Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen vor dem Leistungsbezug tatsächlich am höchsten ist. Wir wissen mittlerweile, dass alleine bei der Antragstellung bis zum Entscheid, wir haben mittlerweile 36 Werktage, die das dauert. Das heißt, diese Zeit wird derzeit nicht genutzt. Das ist vom Nachteil für den möglichen Leistungsbezieher, den wir rechtzeitig in Arbeit bringen sollen, aber auch vom bürokratischen Aufwand her falsch. Wir haben in Mannheim mit einer ähnlichen Struktur sehr gute Erfahrungen gemacht, die Menschen frühestmöglich abzuholen. Wir haben von Antragstellern eine Quote von 40%, die wir bei Menschen, die zum Beispiel Flucht- und Zuwanderungsgeschichte haben, unmittelbar in Arbeit kommen. Und von daher ist es für uns ganz wichtig, den letzten Punkt, dass man den Einsatz von Eingliederungsmitteln auch im Prozess der Antragstellung zulässt. Da ist der Paragraph bisher undeutlich, die Rechtslage undeutlich. Da bitten wir den Gesetzgeber um Präzisierung. Danke.
Danke, Herr Wittecker, bitte.
Vielen Dank. Herr Dr. Hildebrand, welche Maßnahmen halten Sie aus der Praxisperspektive für angezeigt, um die Arbeitsmarktintegration durch die Instrumente des § 16 SGB II wirksam zu stärken? Und vor allem, welche strukturellen Reformen können aus Ihrer Sicht von gesetzgeberischer Seite dazu beitragen, stärkere Anreize zu setzen und die Wirksamkeitsorientierung bei der Steuerung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente zu verbessern?
Herr Hildebrand, bitte.
Grundsätzlich plädieren wir für eine Entbürokratisierung des Paragraphen 16 SGB II. Wir haben ein relativ starres und unflexibles Fördersystem vor Ort. Ein Beispiel ist, wir kennen zum Beispiel den Begriff der Sozialraumorientierung nicht. Wir haben einen hohen Aufwand, wenn es darum geht, Leistungsbeschreibungen und Ähnliches zu machen. Von daher plädieren wir als Ziel für eine Dezentralisierung und Stärkung der kooperativen Steuerung vor Ort, um gezielter auf lokale Bedürfnisse und Problemlagen einzugehen. Wir brauchen eine viel stärkere Ergebnisorientierung von Maßnahmen und den Integrationsprogrammen. Wir sollten also vom Ende her denken, vom Integrationserfolg und weggehen von starren Prozessvorgaben oder Zielvorgaben, die sich an den lokalen Arbeitsmarkt nicht orientieren. Das heißt, wir brauchen eine grundsätzliche Veränderung der Maßnahmen und Vergabelogik durch Entbürokratisierung der Vergabepraxis. Wir müssen wegkommen von der Overhead-Finanzierung bei Maßnahmenträgern hin zum Integrationserfolg orientierten Finanzierung. Und wir sollten auch erfolgreiche kommunale Integrationsprojekte, die am Arbeitsmarkt herrschen, viel besser integrieren. Abschließend, glaube ich, sollte man grundsätzlich noch mal daran gehen, den § 16 sich insgesamt anzugucken. Das ist sicherlich für eine solche Gesetzesänderung, wäre das noch mal ein großer Aufwand hinsichtlich der Frage, wie können wir mehr Wirkung ins System bringen. Das SGB II ist an dieser Stelle zwar gut, aber auch noch nicht sehr gut. Danke.
Vielen Dank, Herr Wittecker, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Dr. Hildebrand, wie beurteilen Sie die gesetzliche Regelung des § 10 SGB II, wonach bei leistungsberechtigten Selbstständigen die Prüfung der Tragfähigkeit der selbstständigen Tätigkeit in der Regel nach einem Jahr Leistungsbezug erfolgen soll? Und welche Konkretisierungen halten Sie für erforderlich, um eine einheitliche, praxistaugliche und rechtssichere Anwendung sicherzustellen?
Herr Hildebrand, bitte.
Wir unterstützen, dass Bürgerinnen in Teilzeit oder mit ergänzendem Leistungsbezug stärker in vollzeitnahe Beschäftigung vermittelt werden sollen, insbesondere bei Selbstständigen. Nach der einjährigen Phase ununterbrochenen Leistungsbezug soll die Zumutung einer anderen selbstständigen Tätigkeit und Beschäftigung überprüft werden. Fraglich ist nur, ob die neue Regelung den Mitarbeitern ausreichende Handhabe bietet. Ist auch durch andere Sachverständige noch mal deutlich gemacht worden, was passiert, wenn wir nicht tragfähige Selbstständigkeit haben und wie können wir einen Strategiewechsel bürokratisch vor Ort durchsetzen. Der Passus sollte dahingehend konkretisiert werden, dass bei Selbstständigen die Tragfähigkeit des Gewerbes und damit verbundene Zumutbarkeit, alternative Tätigkeiten aufzunehmen, spätestens nach einem Jahr geprüft werden soll und nach einem Jahr nur in begründeten Ausnahmefällen nicht von einer Zumutbarkeit alternativer Beschäftigung ausgegangen werden kann. Von daher die Textstelle, ob ein Verweis auf andere selbstständige Tätigkeiten vorliegt, sollte gestrichen werden.
Herr Wittecker, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Dr. Hildebrand, wie bewerten Sie aus Praxisperspektive die vorgesehene Neuregelung in § 22 SGB II und wie ordnen Sie die geplanten Änderungen vor dem Hintergrund der Empfehlungen der Sozialstaatsreformkommission zur Vereinheitlichung und transparenteren Ermittlung angemessener Wohnbedarfe im SGB II und SGB XII ein?
Herr Hildebrand, bitte.
Grundsätzlich ist die Zielsetzung des Gesetzgebers, unangemessene Kosten der Unterkunft begrenzen zu wollen und gegen den Missbrauch von Vermietern vorzugehen, die im Quadratmeterverhältnis zu hohe Mieten bei Kleinwohnungen ansetzen, eine dringende Forderung der Kommunen und der Jobcenter. Eine Überarbeitung des Entwurfs ist aber dringend erforderlich. Derzeit sind die Regelungen immer noch an der Einzelfallgerechtigkeit sehr stark orientiert, überfrachten eigentlich die Möglichkeit der Mitarbeiter vor Ort, passgenaue Lösungen zu finden. Es braucht also eine einfache und klare Ermittlung der Kosten der Unterkunft. Bei einer solchen Lösung sollte sozialpolitisch die Lage am örtlichen Wohnungsmarkt, der Schutz der Wohnung und die Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei der Regelung Berücksichtigung finden. Wichtig ist tatsächlich, dass man sich noch mal klare Regelungen für die Festlegung der Angemessenheitswerte überlegen sollte. Denkbar wäre zum Beispiel Vorlegen eines qualifizierten Mietspiegels, der sich an einem bestimmten Prozentsatz der ortsüblichen Vergleichsmiete empfiehlt oder anlehnt. Und von daher wird es empfohlen, die aktuelle Anpassung im Rahmen der Kosten der Unterkunft zurückzustellen. Wir glauben, dass es tatsächlich eine grundlegende Überarbeitung braucht. Und wir würden es gut finden, wenn man sich dafür noch mal Zeit nimmt. Danke.
Herr Wittiger.
Dann würde ich tatsächlich noch eine andere Sachverständige bitten zu antworten, nämlich Frau Dr. Schmalhorst. Ich würde Sie gerne fragen wollen, in Ihrer Stellungnahme weisen Sie auf eine fehlende Konkretisierung in § 41a SGB II hin. Da geht es um die vorläufige Entscheidung Präklusionsregelung. Welche konkreten gesetzgeberischen Nachbesserungsbedarf sehen Sie und aus welchen Gründen?
Ja, Frau Schmalhorst, bitte.
Dankeschön. Erst einmal begrüßen wir, dass die Präklusionswirkung an dieser Stelle konkretisiert wird. Wir merken aber, dass im Gesetzestext und in der Gesetzesbegründung die Formulierungen unterschiedlich sind. Wir haben einmal spätestens bis zur Bekanntgabe und beim nächsten Mal ab dem Tag nach Bekanntgabe. Und um Rechtssicherheit zu bekommen für alle Beteiligten, sollte aus unserer Sicht die Formulierung sein, ab dem Tag nach Bekanntgabe.
Kann man die 40 Sekunden in der nächsten Runde draufschlagen?
Natürlich. Wenn ich es nicht vergesse.
Daran erinnere ich Sie, Herr Vorsitzender.
Dann geht es weiter mit der AfD. Herr Faeser, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Fragen in der ersten Runde sind allesamt an Herrn van Suntum gerichtet. Die erste Frage, inwieweit halten Sie den Regierungsvorschlag, der hier heute diskutiert wird, in der Gesamtheit, insbesondere hinsichtlich seiner Zielsetzung, mehr Vermittlung von arbeitssuchenden Grundsicherungsempfängern in Arbeit für zielführend und ausreichend? Und insbesondere im Hinblick auf folgenden Umstand, Kerngegenstand dieses Gesetzes ist ja die Verschärfung, man muss sagen vermeintliche Verschärfung von Sanktionen im Hinblick auf die Tatsache, dass die Ausnahmetatbestände, die dieses Gesetz vorhält, hinsichtlich der Verhängung von Sanktionen sehr konturenlos formuliert sind, was befürchten lässt, dass sie in der Praxis dazu führen wird, dass Sanktionen immer wieder durch das Geltendmachen eines solchen Ausnahmetatbestandes auch umgangen werden können. Die nächste Frage wäre, erachten Sie...
Darf ich die erst beantworten, Herr Faeser, sonst können Sie kann gerne ich es mir schlecht merken.
So eine Rechte.
Ja, ich halte diesen Suntum. Ich halte den Regierungsentwurf für im Kern zwar in die richtige Richtung gehend, aber bei weitem nicht für ausreichend. Erstens aus den Gründen, die Herr Faeser schon genannt hat. Es kann viel umgangen werden und ich glaube nicht, dass sehr viele Wirkung damit erzielt werden wird. Vor allen Dingen aber, weil das Grundproblem des Bürgergeldes oder der Grundsicherung hier gar nicht angegangen wird. Das Grundproblem ist nämlich, dass es sich für viele Grundsicherungsbezieher überhaupt nicht lohnt, reguläre Arbeit oberhalb eines niedrigen oder kleinen Beschäftigungsverhältnisses anzunehmen. Das zeigen alle Umfragen, das zeigen auch IFO-Berechnungen. Und hier muss man ansetzen. Und nun kann man nicht einfach die Löhne erhöhen. Dafür gibt es ja kaum Spielräume wirtschaftlicher Art. Man kann auch nicht das Leistungsniveau generell senken, weil da sind die Gerichte vor. Es gibt ja ein Existenzminimum. Und darum muss man andere Wege gehen. Und hier halte ich in der Tat gemeinnützige Arbeit, und zwar verpflichtende gemeinnützige Arbeit, die ja heute gesetzlich schon möglich ist, für den richtigen Weg. Allerdings muss man das anders machen, als man es bisher gemacht hat. Stärker am ersten Arbeitsmarkt orientiert, damit hier auch wirkliche Chancen draus entstehen. Und das ist, glaube ich, der Weg, den man gehen muss. Man muss den Bürgergeldbezug oder den Bezug von Grundsicherung gegenüber einer regulären Beschäftigung weniger attraktiv machen, wenn ich sowieso jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen muss und arbeite eben im Rahmen von möglicherweise einem Eurojobs oder Bürgerarbeit. Dann werde ich mir, glaube ich, eher überlegen, ob ich dann nicht doch einen richtigen Job annehme.
Herr Faeser, bitte.
Gut, nächste Nachfrage. Wie beurteilen Sie diesem Gesetzesentwurf immanenten Vorstoß, dass nicht erreichbare Personen, also Personen, die nach der dritten Kontaktaufnahme nicht erreichbar sind, neben dem Regelsatz auch die Kosten der Unterkunft gestrichen werden?
Herr Sundtum, bitte.
Sollte das so sein, dann würde ich es für falsch halten, denn damit würde man ja den Vermieter bestrafen. Und das wiederum würde dazu führen, dass Vermieter nicht mehr bereit sind, Bürgergeldbezieher überhaupt in ihre Wohnung aufzunehmen. Sie befürchten müssten, dass in dem Falle, dass er die Leistung verweigert, sie ihr Geld nicht bekommen. Dann ist das Risiko insbesondere für Kleinvermieter viel zu hoch. Kleinvermieter machen ja mehr als 2/3 oder ungefähr 2/3 des gesamten Wohnungsmarktes aus. Insofern, wenn so eine Regelung vorgesehen sein sollte, genau konnte ich das im Gesetzesentwurf nicht eruieren, dann wäre sie falsch. Es müsste mindestens die Regel Leistung für Miete, Strom und Heizung auch dann weiter bezahlt werden, wenn hier eine vollständige Leistungsverweigerung seitens des Leistungsempfängers vorliegt.
Herr Faeser, bitte.
Die nächste Frage wäre an die Vertreter des Deutschen Landkreistages, des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zu richten. Mich würde mal interessieren, wie Sie den vorliegenden Gesetzesentwurf im Hinblick auf die Tatsache beurteilen, dass in § 46 Absatz 5 Absatz 6 SGB II nach wie vor angeordnet ist, dass die Kommunen einen Großteil oder einen bedeutenden Teil der Kosten der Unterkunft zu tragen haben. Das hat viele Kommunen, unter anderem auch die Kommune, in der ich ansässig bin, an das Limit ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit gebracht. Der vorliegende Gesetzesentwurf soll daran aber ausdrücklich nichts ändern. Zur Veranschaulichung habe ich hier noch mal diese Tabelle mitgebracht. Wir sehen hier vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2022 eine Steigerung in den Kosten um fast 39%. Wie gesagt, vor dem Hintergrund dieser Missstände, wie beurteilen Sie das Nichtvorhandensein der entsprechenden Regelung zur Herstellung der Konnexität im vorliegenden Gesetzesentwurf?
Frau Vorholz, möchten Sie beginnen?
Ja, haben Sie besten Dank. Das ist eine Frage, bei der man eigentlich relativ weit ausholen muss. Ich weiß nicht, ob das in der Zeit noch gelingt. Ich will vorweg den Hinweis geben, dass die KDU-Bundesbeteiligung ja in weiten Teilen als Transportweg für eine kommunale Entlastung genutzt wird, die mit dem SGB II nichts zu tun hat. Also es wäre nicht richtig zu sagen, die 68%, die es im Augenblick so ungefähr als Bundesdurchschnitt hat, das ist die Beteiligung des Bundes, sondern man muss vom Sockel ausgehen, die 28, so und so viel Prozent. Über die KDU-Bundesbeteiligung wird zum Beispiel auch das Bildungspaket abgerechnet, also die tatsächlichen Kosten erstattet. Es wird die 5 Milliarden Entlastung, die der Bund in der letzten Legislatur für die Kommunen gewährt hat, mit abgerechnet, um einen Transportweg zu haben. Deswegen ist die KDU-Bundesbeteiligung immer von ganz besonderer Wichtigkeit für uns. Wir setzen uns zum Beispiel dafür ein, dass der Bund auf diesem Weg auch die flüchtlingsbedingten KDU vollständig übernimmt, wie es bis zum Jahr 2021 der Fall war. Das ist ein sehr großer Batzen und das wäre eine ganz enorme Entlastung, wenn uns das weiterhin zugestanden würde.
Geht es weiter mit dem Herrn Schilling?
Ja, vielen Dank. Also die Städte, das wissen Sie alle, stehen vor dem finanziellen Kollaps. Ein Hauptkostentreiber sind die Sozialkosten, die Sie jedes Jahr steigend vornehmen sehen in den Haushaltsverhandlungen. Ein Thema ist allerdings, die Kosten der Unterkunft bilden da sozusagen im Endeffekt nur eine Basis. Sie entwickeln sich sozusagen nicht so stark wie andere Sozialkosten, wie zum Beispiel Kinder- und Jugendhilfe oder Eingliederungshilfe. Das sind sozusagen die Hauptkostentreiber, die sozusagen aktuell für die Städte sozusagen eigentlich nicht hinnehmbar sind und auch nicht mehr handelbar sind. Die Kosten der Unterkunft, die Thematik hat ja Frau Vorholz geschildert. Aus unserer Sicht, und da kann ich aus städtischer Sicht gerade bei hohen bei den großen belasteten Wohnmärkten sagen, wir haben sozusagen ein Dilemma. Wir haben auf der einen Seite das Thema Obdachlosigkeit vermeiden, weil wir müssen ganz klar sagen, wenn Menschen in Obdachlosigkeit sind, dann werden sie sozusagen sich mit anderen Themen wie Integration und Arbeitsmarkt nicht mehr beschäftigen können. Deswegen müssen wir Obdachlosigkeit auf jeden Fall vermeiden. Gleichzeitig haben wir sozusagen immer weiter stetig ansteigende Kosten der Unterkunft, wo die Städte ja beteiligt sind und gerade bei den hohen oder bei den extremen Mietmärkten sorgt es natürlich dafür, dass die Städte sozusagen extrem belastet werden dabei. Und deswegen stehen wir da vor einem Dilemma und versuchen sozusagen beides abzuwägen. Wir können uns da immer gut vorstellen, dass der Bund sich stärker beteiligt. Danke.
Danke und Herr Aberhoff.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann mich meinen Vorrednern anschließen. Natürlich blicken wir insbesondere mit Hinblick auf die angespannte kommunale Finanzlage auch auf diesen Gesetzentwurf. Die KDU gehören dazu, aber auch weitere Kosten. Und wir sehen natürlich, dass in dem Gesetz zumindest ein kleiner Lichtblick gegeben ist, der auch die Kommunen um, ich glaube, 100 Millionen über 4 Jahre entlasten soll.
Das war eine Punktlandung. Vielen Dank. Es geht weiter mit der Runde der SPD. Frau Rump, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte meine Frage an die Bundesagentur für Arbeit richten. Der Kooperationsplan wurde mit dem Bürgergeld als zentrales Instrument der Zusammenarbeit zwischen den Jobcentern und den Leistungsberechtigten auf Augenhöhe eingeführt. Wie bewertet die Bundesagentur für Arbeit die vorgesehene Weiterentwicklung des Kooperationsplans im Hinblick auf Verbindlichkeit, auf die Rechtssicherheit und auf individuelle Förderung?
Frau Schmalhorst, bitte.
Herzlichen Dank. Ja, es ist gut, dass der Kooperationsplan weiterentwickelt wird. Wir haben Erkenntnisse aus einem IAB-Forschungsbericht 2026, in dem wir merken, dass die Integrationsfachkräfte ein unterschiedliches Bedürfnis haben. Es gibt Situationen, in denen sie sagen, ich brauche viel schneller die Verbindlichkeit, ich muss von Anfang an die Rechtsverbindlichkeit gehen. Wir sehen aber auch, es gibt die Varianten, in denen Kolleginnen und Kollegen sagen, es reicht auch in einem zweiten oder dritten Schritt. Diese Flexibilität ist nun damit gegeben. Von daher ist das aus unserer Sicht ein guter Weg und wir freuen uns, dass die Befunde dazu aufgegriffen worden sind.
Herr Peik, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, liebe Sachverständige. Meine Frage geht an den DGB, an Martin Künkler. Wir haben ja mit der Einführung damals des Paragraphen 16i auch den Passiv-Aktiv-Transfer eingeführt, um nicht mehr Arbeitslosigkeit, sondern Arbeit zu bezahlen. Und jetzt wird dieser Passiv-Aktiv-Transfer gesetzlich verankert. Und da wäre die Frage an die DGB, wie bewerten Sie diese gesetzliche Verankerung mit Hinblick auf die nachhaltige Integration, aber auch auf die Haushaltslage im SGB II und die Qualität der Eingliederungsmaßnahmen?
Herr Künkler, bitte.
Ja, der DGB bewertet diese Neuregelung zum Passiv-Aktiv-Transfer ausgesprochen positiv. Sie haben schon angesprochen, das Prinzip Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu organisieren und zu finanzieren, ist ja ein sehr richtiger Ansatz. Wir freuen uns, dass erstmals der Part jetzt im Gesetz verankert wird, nicht nur im Haushaltsgesetz steht. Das schafft mehr Planungssicherheit für die Jobcenter, das ist gut. Auch die Ausweitung auf weitere Instrumente ist aus unserer Sicht sehr gut, weil dadurch der Instrumenteneinsatz flexibler wird und auch eine neue Finanzierungsquelle für die neu hinzugekommenen Instrumente aufgenommen wird. Über Gesamtschau macht der Finanzausstattung der Jobcenter ist, glaube ich, positiv anzuerkennen, dass 600 Millionen mehr Eingliederungsmittel zur Verfügung stehen im laufenden Haushalt, das ist ja positiv. Da müssen aber, glaube ich, noch weitere Schritte folgen, weitere Erhöhungen, damit die Unterfinanzierung der Jobcenter wirklich überwunden wird und wir zu einer ausreichenden Finanzierung kommen.
Herr Peik, bitte.
Herzlichen Dank. Meine nächste Frage geht an Dr. Jens Hildebrand und zwar mit Blick auf den Paragraphen 28b SGB III, der auch mit diesem Gesetzentwurf geändert wird. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit bei der Betreuung junger Menschen gestärkt werden soll. Da wäre die erste Frage, wie Sie diese Stärkung bewerten. Und die zweite Frage wäre, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass dieses Gesetz und auch das SGB III wie das SGB II den Punkt Sozialraumorientierung eigentlich nicht kennt, ein bewährtes Mittel in der kommunalen Arbeit, um Menschen zu erreichen. Könnten Sie sich vorstellen, dass man den Paragraphen auch dadurch stärken könnte und die Arbeit, indem man das dort verankert?
Herr Hildebrand, bitte.
Grundsätzlich liegt die Betreuung von Jugendlichen und jungen Menschen im Leistungsbezug zuvorderst bei den Jobcentern. Und der zweite Punkt ist, dass die Kommunen weitestgehend die Arbeit mit Jugendlichen organisieren und koordinieren durch ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Fördermaßnahmen, die den Jugendlichen zukommen. Und die Jugendberufsallianzen sind natürlich ein Instrument, ein wichtiges sicher, das hierbei eine Rolle spielt. Gleichwohl hat die Debatte aus dem letzten Jahr über den Rechtskreiswechsel U25 noch mal gezeigt, wie wichtig dieser Kompetenzvorteil der Jobcenter ist, durch ihre lange Zusammenarbeit mit Jugendlichen, durch ihre besonderen Möglichkeiten, Fälle zu steuern, gerade auch bei Jugendlichen mit besonders schweren Förderbedarfen, hier passgenaue Lösungen zu finden, Jugendliche, die eher für das System SGB III fremd sind. Von daher sind wir da sehr zurückhaltend, was diese rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit und insbesondere den Aufbau einer kostspieligen und unseres Erachtens finanziell und personell nicht notwendigen Zusatzaufbau im SGB III. Wir glauben tatsächlich, wenn, dann geht es eher darum, die Jobcenter noch mal zu stärken in ihrer Aufgabe. Und Sie haben darauf hingewiesen, eine wichtige Aufgabe ist es, im Sozialraum, also vor Ort, auch nicht nur den Jugendlichen alleine zu sehen, sondern den Jugendlichen in seinem Wohnumfeld, in seinem sozialen Umfeld und von da die Fördermaßnahmen passgenau bei den Jugendlichen zu adressieren. Und hier liegt eindeutig der Kompetenzvorteil beim Jobcenter. Danke.
Herr Peik, bitte.
Herzlichen Dank. Meine nächste Frage geht an den Deutschen Gewerkschaftsbund, an Martin Künkler, und zwar zu eventuellen gesetzlichen Regelungen, die an dieses Gesetz noch angehangen werden. Uns allen ist, glaube ich, das Herrenberg-Urteil bekannt. Da gab es eine Übergangsfrist bis zur Umsetzung bis zum Ende dieses Jahres. Wie würden Sie es bewerten, den Vorschlag aufzunehmen, dass diese Übergangsregelung zu verlängern, und zwar um ein Jahr, um die Planungssicherheit weiter zu erhalten?
Herr Künkler.
Ja, der DGB würde diese vorgeschlagene Verlängerung um ein Jahr mittragen. Ist aus unserer Sicht sozialpolitisch nicht die weltbeste und schönste Lösung, salopp gesagt. Aber wir halten das für notwendig, um für die Träger Planungssicherheit zu schaffen und um weitere Nachteile im Hinblick auf die Angebote, aber auch auf die Beschäftigten abzuwenden. Also als Übergang halten wir das für eine tragfähige, praktikable Lösung. Ganz wichtig wäre uns aber, dass das angekündigte Gesetzgebungsverfahren jetzt auch zügig vorgelegt werden muss, dass die große Reform nicht auf die lange Bank geschoben wird, sondern jetzt zügig auch ein Vorschlag kommt.
Frau Rump?
Ja, ich würde gerne meine Frage an den DGB stellen und über den Schutz von Kindern und psychisch erkrankten Menschen sprechen. Reichen die in § 7b geplanten Regelungen aus Ihrer Sicht aus, um Kinder und psychisch erkrankte Menschen ausreichend zu schützen? Und welche Auswirkungen hat § 22 auf besonders schutzbedürftige Gruppen, insbesondere im Kontext der Mietpreisbremse und der Deckelung der Karenzzeit aus Ihrer Sicht?
Herr Künkler, bitte.
Ja, aus unserer Sicht sind die Schutzmechanismen für vulnerable Gruppen noch nicht ausreichend zurzeit. Der wirksamste Schutz wäre einfach aus unserer Sicht, auf Kürzungen, die über 30% hinausgehen, schlicht zu verzichten. Dann hätte man das Problem nicht. Wenn man das aber nicht will, würden zumindest, glaube ich, drei Schutzmechanismen noch greifen. Das eine wäre eine Gewährung von Sachleistungen, immer wenn Sanktionen über 30% greifen, dass man darauf verzichtet, Wohnkosten zu kürzen, sich also nur auf die Regelsätze und Regelleistungen bezieht. Und das dritte wäre, dass man Vorgaben macht für die Jobcenter, was zu tun ist, damit diese Anhörungen, die ja super wichtig sind im Vorfeld, dass die wirklich zustande kommen. Nach einem Satz zu KDU hat sie ja angesprochen, § 22, da ist aus unserer Sicht das größte Problem diese Deckelung auf das 1,5-fache der Angemessenheitsgrenze. Auch darauf sollte man verzichten, aber mindestens ein normales Kostensenkungsverfahren vorsehen. Weil Sie haben jetzt das Problem, das greift ab dem ersten Tag, wo Mietschulden auflaufen. Von daher wäre es viel sachgerechter, ein Kostensenkungsverfahren einzuleiten, wo ja auch immer zu prüfen ist, ob überhaupt eine billigere Unterkunft möglich ist.
Vielen Dank. Dann gehen wir in die nächste Runde. Ne? Okay. Jawohl. Dann Bündnis 90 Die Grünen sind dran. Kollege Genius, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine Fragen vor allem an den Paritätischen richten, an Frau Kipping. Liebe Katja, schön, dass du da bist, auch sehr wichtig. Die Verschärfung, die jetzt ja hier vorliegen, die haben es ja ganz schön in sich. Viele sprechen auch davon, dass das möglicherweise verfassungswidrig ist. Ich würde aber mal ganz gerne hören, was das eigentlich für die Betroffenen heißt. Also welche konkreten Folgen hat das denn eigentlich für die Menschen? Wer würde denn eigentlich unter diesen neuen Sanktionsregimen so leiden?
Frau Kipping, bitte.
Dankeschön. In den öffentlichen Debatten entsteht oft der Eindruck, dass das nur andere Gruppen, also auf keinen Fall einen selber betrifft. Tatsache ist aber, dass Menschen, die auch in ihrem Wahlkreis gerade noch mitten im Leben stehen, den Laden am Laufen halten, womöglich nur ein Schicksalsschlag davon entfernt sind. Und um das zu veranschaulichen, haben wir 4 Personas für prototypische Fälle einmal in unserer Stellungnahme herausgearbeitet. Da ist zum Beispiel die Facharbeiterin im Automobilbranche. Im Zuge von Veränderungen der Branche kommt zu einer betriebsbedingten Kündigung. Sie findet nichts, sie ist über 41 und muss, bevor sie Unterstützung bekommt, alles Ersparte bis auf den Betrag von 12.500 entsprechend aufbrauchen. Neue Verschärfung durch Veränderungen § 12. Oder die Selbstständige, 55 Jahre, wir nennen sie mal Ariella, kommt zu einer Trennung, hat auf einmal eine zu große Wohnung. Außerdem brechen ihre Aufträge ein. Das heißt, es kommt zu einer Tragfähigkeitsprüfung und sie wird unter Sanktionsandrohung eher als Reinigungskraft vermittelt. Schuld daran sind dann Verschärfungen, die jetzt geplant sind im § 10. Oder nehmen wir die alleinerziehende Sophia. Ihr Kind erkrankt, braucht längerfristig Unterstützung. Sie muss ihre Arbeitszeit von Vollzeit auf Teilzeit reduzieren, muss deswegen aufstockend Sozialleistungen beantragen und im Ergebnis kommt zu einer Prüfung vom ersten Tag an. Ihre Mietkosten liegen über dem 1,5-fachen. Sie muss sofort eine neue Wohnung finden und das in der Nähe von Kita und Grundschule. Oder nehmen wir Ahmed, der im Bau arbeitet, eine Spottverletzung hat, auf einmal nicht mehr in der Branche vermittelbar ist, weil er über 30 ist, also 31 Jahre alt, würde dann womöglich ein harter Vermittlungsvorrang greifen und anstatt eine Umschulung zu bekommen, die ihm neue Perspektiven eröffnet, würde er in eine Leiharbeitsfirma sanktionsbewehrt vermittelt werden. Kurzum, viele sind nur einen Schicksalsschlag davon entfernt und deswegen haben auch 5 große Verbände bzw. Gewerkschaften sich an Sie alle noch mal mit einem Brief gewandt, wo wir akuten Korrekturbedarf benennen.
Vielen Dank, Herr Cinus, bitte.
Finde ich noch mal sehr spannend, dass es offensichtlich die Falschen trifft. Könnten Sie da noch mal ein bisschen ausführen? Frau Baas hat ja beispielsweise auch gesagt, wer mitmacht, der hat überhaupt nichts zu befürchten. Was jetzt diese Sanktionen einerseits in der gesellschaftlichen Dimension vielleicht für Folgen hat, also wie wir auch über diese ganzen sozialen Fragen eigentlich diskutieren, aber vielleicht auch vor allem nochmal mit dem Blick auf Familien und Kinder und psychisch Erkrankte, Sie haben es jetzt ja teilweise schon ausgeführt, bei den betroffenen Personen, aber vielleicht könnten Sie auf die 3 Punkte noch ein bisschen eingehen.
Frau Kipping, bitte.
Wir wissen, jede 3. Sanktion betrifft Bedarfsgemeinschaften mit Kindern und dann am Abendbrottisch lässt sich nicht mehr unterscheiden, bei wem wird jetzt an der Margarinedose gekürzt. Das heißt, es ist auch natürlich am Ende Kindeswohl davon gefährdet. Dann möchte ich sagen, unterm Dach des Paritätischen gibt es eine Vielzahl von Sozialberatungs- und Schuldnerberatungsstellen und ich habe mich auch in Vorbereitung auf heute noch mal ganz aktuell unterhalten mit einem Sozialberater und die sagen, sie wissen, dass zu ihnen Menschen kommen, die eine psychische Erkrankung haben und die das aber nicht auf dem Jobcenter kundtun. Und das liegt überhaupt nicht an den Mitarbeitenden dort, aber das Damoklesschwert, dass es zu einer Sanktion kommt und weil immer noch das schambehaftet ist oft in unserer Gesellschaft, führt dazu, dass das oft sozusagen möglichst verschwiegen wird und dann nur in einer, sage ich mal, unabhängigen Beratungsstelle aufläuft. Das heißt, bei vielen zum Beispiel einer Angsterkrankung, wo die Angsterkrankung dazu führt, dass Briefe nicht geöffnet werden. Es ist, wenn man das nicht selber mal erlebt hat, ist das vielleicht unvorstellbar, aber das greift dann halt. Und jetzt habe ich mir die Regelung angeschaut im Gesetzesentwurf, weil ich ja sehr wohl dem Koalitionsvertrag entnommen habe, dass ihr Anliegen ist, psychische Erkrankungen ernst zu nehmen. Aber die konkreten Schutzvorkehrungen reichen nicht aus und deswegen noch mal einen ganz konkreten Vorschlag für eine ganz kleine Lösung. Es gibt ja im § 22 auch die Formulierung, dass die persönliche Anhörung, bevor alle Leistungen eingestellt werden, ist mit einer Soll-Formulierung. Und ich denke, wenn aus dem Soll ein Muss wird, würde hier viel mehr Klarheit sozusagen wirken, auch für die Mitarbeitenden, die das am Ende dann umsetzen müssen.
Vielen Dank, Frau Kipping. Herr Cinus?
Zumal das ja auch schon mal der Plan war und Katharina Reiche da noch mal umgeschrieben hat. Das Thema Wohnungslosigkeit ist ja gerade auch schon noch mal angerissen worden. Das Gesetz sieht jetzt ja eine absolute Höchstgrenze für die Wohnkosten, also das 1,5-fache der Angemessenheitsgrenze, schon direkt ab dem ersten Tag vor. Könnten Sie noch mal ein bisschen ausführen, was diese Regelung denn eigentlich konkret bedeuten würde, vor allem auch für Familien und ja auf die Frage von drohender Wohnungslosigkeit? Eigentlich soll ja das Thema Wohnungslosigkeit bis 2030 vollständig überwunden werden.
Frau Kipping, bitte.
Ja, dieses wichtige Ziel, Wohnungslosigkeit abzubauen oder zu überwinden, wird durch einige Regelungen hier wirklich konterkariert. Wir wissen aus der Beratungspraxis, Betroffene scheitern nicht am mangelnden Bemühung, preiswertere Wohnungen zu finden, sondern sie scheitern in vielen Städten einfach an einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Und wir haben im Mietrecht ein Vollzugsdefizit, weil die Angebotslage so ist, wie sie ist, sozusagen. Und dieses Vollzugsdefizit wird jetzt auf die Leistungsberechtigten abgewälzt, die sozusagen in einer besonders schwachen Verhandlungssituation sind und die jetzt in ein Konfliktfeld mit ihrem Vermieter gedrängt werden. Das IAB hat aktuell ermittelt, dass zum Beispiel 10% aller Alleinerziehenden, die neu in den sozusagen Grundsicherung reinkämen, liegen über dem anderthalbfachen. Das heißt, gerade die Gruppe würde sofort dazu verdonnert werden, neben allem, was sie sonst im Leben noch regeln müssen, eine neue Wohnung zu finden, möglichst auch noch in Nähe von Kita oder Grundschule. Selbst der Bundesrat sagt zu den Regelungen im § 22 im Abschnitt 1, er hat verfassungsrechtliche Bedenken, weil das Existenzminimum nicht gedeckt ist. Und auch die Rückausnahme, die da drin steht, wird als nicht ausreichend angewertet. Also es ist die Positionierung des Bundesrates. Als Paritätischer machen wir uns stark für einen grundlegenden Mieterschutz. Jetzt ist mir bewusst, im jetzigen Zustand haben wahrscheinlich eher kleinere Lösungen eine Chance. Deswegen mache ich noch mal zwei ganz konkrete Vorschläge. Zum einen empfehle ich den Abgeordneten, sich noch mal den Vorschlag des Bundesrates anzuschauen, wenn eine Wohnung über dem anderthalbfachen liegt, dass man nicht ab ersten Tag das kürzt, sondern wenigstens das Verfahren des Kostensenkungsverfahrens geht. Ansonsten finde ich die Vorschläge des DGB, um das auch mal erwähnen, sehr begrüßenswert. Oder einen weiteren Vorschlag, bevor tatsächlich Mietkosten als unangemessen eingestuft werden, dass das Jobcenter den Praxistest macht, nämlich mindestens ein realistisches, zumutbares, aber auch konkret realisierbares Wohnraumangebot zu unterbreiten. Wir wissen, dass die Art und also die Ermittlung dieser Angemessenheitsgrenzen, das kenne ich noch aus meinem früheren Leben, ist hochkomplex und sozusagen echt kein einfacher Vorgang. Und das ist für die Kommunen keine leichte Sache. Aber wir wissen auch durch die Studien des IABs, dass sozusagen 35% aller über den örtlichen Angemessenheitsgründen liegen. Das liegt nicht daran, dass die in einer super Villa wohnen oder so, sondern das liegt halt teilweise auch daran, weil wir da wirklich Mängel bei der Erfassung haben oder bei der Erarbeitung von schlüssigen Konzepten. Und deswegen finde ich, brauche es ein Praxistest, wenn wir das ernst meinen, dass uns Wohnungslosigkeit nicht egal ist.
Vielen Dank, Frau Kipping. Herr Chinos.
Ich hätte an Herrn Graf noch eine kurze Frage zum Schonvermögen. Man konnte heute lesen, dass die Jobcenter darauf nicht vorbereitet sind. Und wir auch gerade schon gehört haben, es trifft teilweise die Falschen, zum Beispiel den Facharbeiter. Wie blicken Sie aus den Jobcentern da drauf? Also ist die Umsetzung überhaupt möglich? Schafft das nicht total viel Bürokratie? Und könnte man es nicht bei einer einfacheren Regelung lassen, bei einem viel höheren Wert auch?
Bitte schön, Herr Graf.
Also die Schonvermögensregelungen halte ich noch für relativ einfach umsetzbar, weil die klar ans Alter gekoppelt sind. Und da kommen wir nachher noch drauf. Es ist immer die Frage auch, wie viel Zeit haben wir für die Umsetzung? Wann wird welche Regelung in Kraft treten? Da plädiere ich wirklich dafür, erst Dinge in Kraft treten zu lassen, wenn sie IT-mäßig auch vorbereitet und für die Kolleginnen und Kollegen handhabbar sind.
Vielen Dank. Vielen Dank für diese Runde. Die nächste Runde ist die der Linken. Kollegin Sahilovic, bitteschön.
Salihovic, aber vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, unsere sozialpolitische Sprecherin Janssen Köktürk heute vertreten zu dürfen. Herr Wasilewski, meine Fragen richten sich an Sie. Was würden die verschärften Regelungen für Terminversäumnisse für die Betroffenen bedeuten? Hier geht es ja um die Streichung der gesamten Leistungen. Und können Sie einmal bitte erklären, wie es zu versäumten Terminen kommen kann und umgekehrt, wie Sie sicherstellen würden, dass der Kontakt zwischen dem Jobcenter und den Leistungsberechtigten bestehen bleibt oder es den überhaupt gibt?
Erstmal vielen Dank, Frau Salihovic. Herr Wasilewski, bitte.
Also aus meiner Sicht passen solche Regelungen überhaupt nicht ins 21. Jahrhundert, denn sie nehmen den Leuten das Essen weg, wenn sie die Leistungen kürzen, dann ist der Kühlschrank leer. Und erklären Sie das mal Ihren Kindern, wenn die nichts zu essen haben. Ich weiß nicht, was da für eine Philosophie hintersteckt. Aber eine Verbesserung des Verhaltens werden Sie nicht erreichen, wenn Sie den Leuten nichts mehr zu essen geben. Das konnten Sie vielleicht im 19. Jahrhundert machen. Wie Sie hier im Bundestag auf so eine Idee kommen können und das rechtfertigen mit irgendwelchen Einsparungen, die Sie im Bundeshaushalt machen möchten, ist den Betroffenen draußen auf der Straße unbegreiflich. Das können Sie niemandem erklären. Ich sehe diese Menschen, die kommen zur Tafel, die haben nichts zu essen, die kommen zu den Suppenküchen, haben noch nicht mal einen Tampon, denen läuft das Blut so in die Hose, die müssen da Klopapier reinlegen und Sie sagen, da streichen wir noch mal ein paar Euro weg, weil der sich nicht benommen hat. Tatsache ist, dass wir 3 Millionen arbeitslose Menschen in Deutschland haben und nur für 1 Million Menschen Arbeit da ist und 2 Millionen leer ausgehen und in die Röhre gucken. Die finden keine Arbeit. Die bewerben sich tagtäglich und bekommen regelmäßig Absagen. Dann gehen die zum Jobcenter hin. Und was, ich weiß nicht, Herr Graf wird es wissen, da ist nicht für jeden eine Stelle vorhanden, vor allen Dingen für die ungelernten Menschen, gibt es keine Stellen am Arbeitsmarkt. Viele Menschen sind über 55 Jahre alt, ca. 400.000 Menschen. Und denen erzählen sie, wenn die nicht mehr funktionieren, weil sie es nicht mehr aushalten, wir streichen dir Geld weg, wir machen deinen Kühlschrank leer und wir machen deine Kinder noch ärmer. Das halte ich für eine denkbar schlechte Idee, so mit Menschen in diesem Land umzugehen. Und die Betroffenen empfinden es als eine große Schweinerei. Deshalb bin ich hier hingekommen, Ihnen das mal zu sagen. Und wie ich das erklären kann, dass solche Terminversäumnisse kommen, ganz einfach. Wenn ich mich 2, 3, 4 Jahre lang beworben habe, ist die Frustration irgendwann so groß, dass ich es nicht mehr schaffe, in ein Jobcenter zu gehen. Weil ich genau weiß, der Herr, der mir da gegenüber sitzt, der Herr Graf, wird mir sagen, Herr Wasilewski, er hat mir Ihre Akte nochmal angeguckt, sieht nicht gut aus, Stellen habe ich auch nicht für Sie. Was können wir denn mal machen? Wo haben Sie sich in den letzten Monaten beworben? Die Stellen sind gar nicht da, auf die sich die Menschen bewerben können. Und das ist natürlich mit der Hauptgrund, dass die Leute nicht zu diesen Terminen kommen. Irgendwann sagen die Leute, da gehe ich nicht mehr hin. Das bringt nichts, sagt man im Rheinland. Und die haben damit recht, denn die finden, denn die Jobcenter haben diese Stellen auch nicht. Hören Sie sich die Ausführungen von Frau Nahles an, die den Arbeitsmarkt Monat für Monat gut analysiert und ganz klar sagt, wir haben für spezielle Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt Stellen, aber nicht für ungelernte Arbeitskräfte. Und für viele Berufsgruppen sind keine Stellen da. Was wir brauchen in diesem Land, das ist dringend Jobs für Leute, die im Bürgergeldbezug sind. Und daran sollten sie arbeiten und nicht denen den Hahn einfach zudrehen und deren Kindern sagen, du kriegst nichts mehr zu essen. Was ist das für eine Philosophie, die sie haben? Und wie ich sicherstellen würde, dass Menschen zum Jobcenter hinkommen, da würde ich erstmal daran arbeiten, dass wir in einer menschlichen Gesellschaft leben, die nicht darüber redet, wie können wir Menschen noch mehr drangsalieren. Wer soll denn gerne zum Jobcenter hinkommen, wenn so mit einem umgegangen wird und wenn solche Strafen drohen und solche Ausfälle drohen? Ich würde ein System vorschlagen wie bei einem Arzt, dass man sich einmal im Quartal beim Jobcenter meldet, wenn man Hilfe braucht, dass der Ansprechpartner da ist. Und vergessen Sie nie, die Regelungen, die die Jobcenter oder die Sanktionen, die die da verhängen, die hat auch ein Mitarbeiter des Jobcenters zu verantworten. Und das ist keine leichte Aufgabe für einen Jobcenter-Mitarbeiter zu sagen, tut mir leid, dir drehe ich den Hahn zu, morgen sitzt du bei mir vor der Tür und bist ein Obdachloser. So geht man in Deutschland, sollte man in Deutschland nicht mit Menschen umgehen. Danke.
Vielen Dank. Frau Salihovic, bitte.
Danke. Herr Wasilewski, was bedeuten die Vollsanktionen für die Ablehnung einer vermeintlich zumutbaren Arbeit für die Betroffenen? Und welche Arbeit ist aus der Sicht der Betroffenen nicht zumutbar? Und warum sollte denn aus Ihrer Perspektive Grundsicherungsbezieherinnen und Bezieher eine Arbeitsstelle ablehnen dürfen?
Herr Wasilewski, bitte.
Ja, was bedeuten Vollsanktionen? Auf jeden Fall, dass derjenige in Zukunft keine Arbeit aufnehmen kann. Da müssen sich alle drüber im Klaren sein. Wenn ich kein Geld mehr habe, kann ich am Leben in diesem Land nicht mehr teilnehmen. Ich kann mir kein Ticket kaufen, ich kann keinen Arbeitgeber anrufen, ich kann im Grunde genommen gar nichts machen, ich kann unter Umständen meinen Strom nicht mehr bezahlen. Es gibt viele Menschen, die leben in diesem Land und die kenne ich selber, die haben keinen Strom mehr in ihrer Wohnung. Was glauben Sie denn, wie der aus dieser Situation herauskommen soll? Der kommt da gar nicht mehr raus und Vollsanktionen bedeuten das. Er hat kein Internet mehr und wenn er anfängt zu arbeiten, hat er die nächsten 30 Tage in der Regel nichts zu essen. Ich weiß nicht, welcher Arbeitgeber gerne einen Mitarbeiter hat, wo er sieht, der hat in den nächsten Wochen nur finanzielle Probleme. Der steht vor einer Stromsperre, der steht vor einer Gassperre, der steht mit einem Bein auf der Straße und wird obdachlos. Welcher Arbeitgeber soll den einstellen? Gar keiner im Extremfall. Und wer solche Gesetze verabschiedet hier im Bundestag, muss wissen, dass die nicht ins 21. Jahrhundert gehören. Das ist eine Schande, dass wir heutzutage über so etwas reden. Wenn jemand nicht zum Jobcenter kommt oder eine Sanktion verdient hätte, in Anführungszeichen, dann braucht dieser Mensch Hilfe. Und diese sozialen Auffangnetze haben sie gar nicht in den Jobcentern. Da ist nämlich niemand, wo der Mensch mal hingehen kann und sagen kann, hören Sie mal, ich habe ein Problem, ich habe keine Motivation mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und ihr helft dem doch in keinster Weise. Und das ist das große Problem. Und welche Arbeit sollten Leistungsbezieher nicht aufnehmen dürfen? Ich denke, jeder sollte in Deutschland das Recht haben, auch einen Job abzulehnen. Wenn ich in einer Lederfabrik arbeiten muss, ich weiß nicht, wer schon mal in einer Lederfabrik drin war, der weiß, wie es da stinkt, welche Lederhäute da vorliegen und wie es da riecht. Da kann zum Beispiel ein Moslem nicht irgendwelche Schweinefelle bearbeiten. Das funktioniert nicht. Und auch nicht jeder ist geeignet, in einem Jobcenter zu arbeiten. Die wollen auch nicht irgendwelche Sachbearbeiter haben, die den Job nicht gelernt haben. Also ich stelle mir immer vor, was denken Sie, wie der Arbeitsmarkt funktioniert? Der funktioniert so nicht. Und deshalb sollten die Menschen auch in Deutschland Arbeitsstellen ablehnen dürfen und sollten an einer Lösung gemeinsam mit den Sachbearbeitern und den Jobvermittlern in den Agenturen arbeiten und nicht irgendwas auf die Augen gedrückt kriegen.
Vielen Dank, Herr Wasilewski. Wir gehen in die nächste Runde. Das ist wieder die der CDU-CSU-Fraktion. Frau Düber, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich zunächst an den Herrn Graf. Die erste Frage lautet folgendermaßen: Besteht aus Ihrer Sicht im Hinblick auf die Regelung zur Nichterreichbarkeit nach § 7 Absatz 1 sowie auf die Neuregelung zur Stärkung der Mitwirkungspflichten und zur Leistungsminderung bei Pflichtverletzungen nach den § 31 bis 32, insbesondere 31a und 31b, Klarstellungs- oder Präzisierungsbedarf, um eine rechtssichere, praxisnahe und bürokratiearme Anwendung durch die Jobcenter zu gewährleisten? Und sind diese Regelungen auch geeignet, die Mitwirkung der Leistungsberechtigten tatsächlich zu steigern? Oder welche Anpassungen wären Ihrer Meinung nach hierzu erforderlich? Vielen Dank.
Herr Graf, bitte schön.
Vielen Dank für die Frage. Ich möchte eines voranstellen, auch in Anbetracht der Diskussion, die wir gerade hatten. Die allermeisten Leistungsberechtigten wirken aktiv mit, nehmen Termine wahr und wollen ihren Leistungsbezug möglichst kurz halten. Für diese große Mehrheit ist das System auch immer wieder eine Chance, und das ist unsere Aufgabe als Jobcenter, auch diesen Menschen zu helfen. Wir reden jetzt wirklich über die wenigen Fälle, in denen sich Menschen wiederholt und ohne nachvollziehbaren Grund dem Kontakt entziehen. Die gibt es auch. Für die brauchen wir eine klare, verhältnismäßige und vollzugstaugliche Ultima Ratio-Regel, auch um Gerechtigkeit herzustellen und die Akzeptanz des Systems in der Solidargemeinschaft zu sichern. In der Zielrichtung, Frau Düber, sind die Regelungen nachvollziehbar, jedoch wirklich äußerst komplex. Entscheidend ist deshalb, ob wir sie in der Fläche rechtssicher, IT-gestützt und, das gehört zur Wahrheit dazu, personell leistbar umsetzen können. Erstens zur Erreichbarkeit. Die Regelung ist ein bisschen verschachtelt zwischen § 7b und 31-32. Wichtig ist, Erreichbarkeit ist richtig und wichtig, denn ohne Kontakt, da sind wir uns alle einig, keine Integrationsarbeit. Vollzugstechnisch anspruchsvoll wird es jetzt bei der vorgesehenen Rückabwicklung einer Leistungseinstellung, wenn sich die leistungsberechtigte Person innerhalb des Monats wieder meldet. Ich spreche da jetzt mal aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen. Dann erfolgt wieder rückwirkend eine Korrektur- und Neuberechnungskette bis hin zu Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Verteilung der Kosten der Unterkunft in der Bedarfsgemeinschaft. Das sieht sehr fehleranfällig und konfliktträchtig aus. Aus Sicht der Praxis wirklich mein dringender Rat, es braucht eine möglichst verwaltungsarme, automatisierte IT-Unterstützung. Und, das ist jetzt ganz wichtig, wir brauchen eine klare gesetzliche Erwartung, dass die persönliche Meldung im Jobcenter wirklich als ernsthafte Mitwirkung im Integrationsprozess verstanden wird. Es kann nicht nur so sein, dass sich jemand meldet im Sinne des Meldens, sagt, hallo, hier bin ich, sondern es muss da schon auch wieder eine ernsthafte Mitwirkung erfolgen. Zweitens zu den Leistungsminderungen. Leistungsminderungen sind kein Selbstzweck, sondern ein Steuerungsinstrument. Akzeptanz entsteht nur, wenn sie verständlich, verhältnismäßig und administrierbar sind. Frau Kipping hat eben schon einen ganz sensiblen Punkt angesprochen. In § 31a Absatz 2 Satz 2 heißt es ja, die persönliche Anhörung bei bekannten psychischen Erkrankungen oder anderen Anhaltspunkten. Die Schutzintention ist absolut richtig, die kann ich auch nachvollziehen. Aber andere Anhaltspunkte, ich sage Ihnen das, ist für den Vollzug zu unbestimmt. Und ganz wichtig, Jobcenter sind keine medizinischen Diagnosestellen. Das muss ich hier auch mal sagen. Ohne klarere Kriterien drohen subjektive, uneinheitliche Entscheidungen und damit Streit, Widersprüche und Klagen. Aus Sicht der Praxis sollte meines Erachtens präzisiert werden, bekannt meint objektiv dokumentierte, fachärztlich oder therapeutisch belegte Sachverhalte, und zwar nur dort, wo erkennbar dadurch die Fähigkeit zur Mitwirkung konkret beeinträchtigt ist. Andere Anhaltspunkte sollte entweder gestrichen oder vom Gesetzgeber nachbearbeitet eng legal definiert werden. Zugleich muss auch geklärt werden, wie die persönliche Anhörung praktisch zu erfolgen hat. Grundsätzlich meinen wir im Jobcenter sachgerecht, auch telefonisch oder per Video, ein aufsuchender Kontakt, der sehr wünschenswert ist, kann aber nur die begründete Ausnahme sein, weil dies sonst personell und sicherheitstechnisch nicht leistbar ist. Jeder Hausbesuch muss im Vier-Augen-Prinzip durch zwei Kolleginnen und Kollegen durchgeführt werden und wird enorme Ressourcen dann in Anspruch nehmen. Und es sollte klargestellt werden, dass eine einmalige, nachweisbar ernsthafte Gelegenheit zur persönlichen Stellungnahme grundsätzlich ausreicht. Es kann keine Endlosschleife von Kontaktversuchen entstehen. Das Verfahren muss Schutz gewährleisten und zugleich entscheidungsfähig bleiben. Ein weiterer Vollzugspunkt ist noch diese 1-Euro-Regelung, die wir zur sinnvollen Sicherung des Kranken- und Pflegeversicherungsschutzes drin haben. Das ist schwer verständlich. Auf der einen Seite werden die Leistungen beendet, auf der anderen Seite gibt es da noch eine 1-Euro-Regelung. Da ist der Hinweis, vielleicht lässt sich das einfacher im SGB V und SGB XI vollziehen.
Vielen herzlichen Dank. Das langt mir an der Stelle schon. Danke.
Ja,
ich habe noch ein paar Fragen mehr.
Frau Düber, bitte.
Vielen herzlichen Dank. Die zweite Frage haben Sie tatsächlich mit beantwortet schon, Herr Graf. Ich habe noch eine Frage zur Stärkung der Bedeutung der Gesundheitsaspekte. Wo liegt aus Ihrer Sicht das zentrale Umsetzungsproblem der Regelung des § 14 SGB II für die praktische Integrationsarbeit der Jobcenter?
Also die Stärkung der Gesundheit.
Bitte schön, Herr Graf.
Die Stärkung der Gesundheitsdimension ist auf jeden Fall aus Sicht der Praxis zu begrüßen. Gesundheitliche Einschränkungen sind häufig das zentrale Vermittlungshemmnis für viele Menschen. Und frühzeitige Stabilisierung, Reha- und Präventionszugänge erhöhen die Integrationschancen deutlich. Das haben uns im Übrigen auch die Projekterkenntnisse aus Reha Pro gezeigt. Allerdings bedeutet die Neuregelung mehr Koordinations- und Schnittstellenarbeit. Damit sie im Alltag wirkt, braucht es klare Prozesse, verbindliche Kooperationen und ausreichende Ressourcen. Das heißt, die Lotsenfunktion der Integrationsfachkraft erfordert Qualifizierung und Ressourcen, weil das ganze Thema sehr arbeits- und zeitintensiv ist. Vielleicht müssten wir in dem Kontext dann auch noch mal darüber denken, ob die Definition der Erwerbsfähigkeit in § 8 mit der 3-Stunden-Regelung noch so passend ist oder ob wir da ein Stück weit diesen Begriff weiterentwickeln müssen. Oder aber eine weitere Differenzierung zwischen dauerhaft nicht marktüblich arbeitsfähigen Personen herstellen, weil es gibt einfach viele Menschen, die sind formal erwerbsfähig, aber faktisch nur äußerst schwer in den Arbeitsmarkt integrierbar.
Vielen Dank, Frau Düber.
Eine Frage mit einer kurzen Antwort bitte. Was ist aus Ihrer praktischen Erfahrung entscheidend, damit der Kooperationsplan tatsächlich ein alltagstaugliches Instrument wird?
Frau Düber, 40 Sekunden gibt es obendrauf, aber ohne Zinsen. Ja, ja, habe ich nicht vergessen. Herr Graf.
Danke.
Also gut ist aus Praxissicht, dass der Kooperationsplan jetzt wieder verbindlicher geregelt wird. Ich denke mal, absolut wichtig ist das persönliche Erstgespräch, so wie es auch jetzt im Gesetz drinsteht. Im persönlichen Erstgespräch lässt sich der entscheidende Vertrauensanker zwischen Mitarbeiter und Leistungsberechtigten stellen. Und ich denke mal, es braucht ansonsten drei einfache Leitplanken. Erstens, der Kooperationsplan muss in Alltagssprache kurz und verständlich formuliert sein. Zweitens, sichtbar ausgewogen zwischen Fordern und Fördern, betone ich bewusst auch das Fordern. Und drittens, er muss ganz realistisch im Alltag mit erreichbaren Schritten durchgeführt werden. Vielleicht kann ich da auch noch einfließen lassen, sicherlich ist auch positiv, dass die Streichung des Schlichtungsverfahrens erfolgt ist, weil das war sehr bürokratisch und war auch kaum von praktischer Bedeutung versehen. Und es ist sicherlich auch sinnvoll, in begründeten Ausnahmefällen die Möglichkeit, wenn kein Kooperationsplan zustande kommt, das per Verwaltungsakt zu erlassen. Aber dafür brauchen wir auch IT-mäßige Voraussetzungen, damit dieser Prozess nicht mühsam in Handarbeit erfolgen muss.
Vielen Dank. Es geht weiter mit der Runde der AfD. Herr Fieser.
Ja, vielen Dank. Frau Kipping, Herr Graf, meine erste Frage richtet sich an Sie. Und zwar, Frau Kipping, Sie haben gerade die Klientel an Personen angesprochen, die unter diversen psychischen Beeinträchtigungen leidet, die Probleme damit haben, Briefe zu öffnen und so weiter und so fort. Herr Graf hat in derselben Hinsicht gerade eben angesprochen, es gibt Personen, die sind zwar formell, sie gelten als erwerbsfähig, sind es aber nicht. Würden Sie uns recht geben, wenn man sagt, dass diese Personen aufgrund ihrer de facto nicht bestehenden Erwerbsfähigkeit im Leistungsbezug nach dem SGB II eigentlich falsch verortet sind und zumindest temporär für die Dauer des Bestehens ihrer Beeinträchtigung im Leistungsbezug nach dem SGB XII besser aufgehoben werden?
Frau Kipping, bitte.
Nein, ich würde Ihnen nicht recht geben, weil wir auch aus der Praxis der Arbeit mit Menschen mit verschiedenen Vermittlungshemmnissen wissen, dass es nicht darum geht, diese Menschen abzuschreiben oder auszugrenzen oder zu sagen, für die ist der Sozialstaat nicht mehr da, sondern eher mit denen gemeinsam daran zu arbeiten, wie man Vermittlungshemmnisse abbauen kann. Und ich will nur sagen, wir unter dem Dach der Wohlfahrt generell gibt es ganz, ganz viele tolle Projekte, die dieses Ziel, was ja auch diesem Gesetzentwurf vorangestellt ist, nämlich Menschen bei der Vermittlung und bei der nachhaltigen Vermittlung in Arbeit zu helfen, was wirklich gut funktioniert. Wir haben jetzt schon ein paar, sind schon gefallen. Gesundheit ist ein Vermittlungshemmnis. Manchmal sind es Suchtprobleme, manchmal sind es gesundheitliche Probleme und. Aber das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist, wo man dann einen Menschen für den Rest seines Lebens abschreiben kann. Das will ich mal sagen. Der Ansatz der Wohlfahrt ist ganz eindeutig, immer wieder zu schauen, wie können wir unsere Gesellschaft so inklusiv wie möglich gestalten, wie können wir Menschen Möglichkeiten geben, auch weil niemand von uns sich sicher schätzen kann, dass man nicht auch mal ein Problem hat, irgendein Unfall, irgendwas passiert und man dann womöglich auch in die Hilfe kommt. Und ich will noch mal sagen, mit den verschiedensten Instrumenten im Paragraph 16 sind ja über die letzten Jahre verschiedenste Sachen probiert worden und die sind auch evaluiert worden vom IAB und viele davon sind sehr, sehr positiv evaluiert worden. Also wo die Betroffenenseite sagt, das hilft uns, wo die gemeinnützigen Akteure, die das anbieten, teilweise Sozialkaufhäuser, Catering-Angebote und Werkstätten, wo das einfach gut zum Tragen kommt. Und da wäre eher mein Wunsch oder meine Empfehlung aus der Praxis heraus zu sagen, an die Abgeordneten, tun Sie alles, auch bei den nächsten Haushaltsverhandlungen, dass das gut finanziell ausgestattet wird, weil das hilft den Betroffenen und am Ende hilft das auch sozusagen nachhaltig zu sparen, weil das halt wirklich am Ende sozusagen dazu hilft, dass Menschen Vermittlungshemmnisse überwinden können und nicht, dass sie einfach abgeschrieben werden.
Vielen Dank, Frau Kipping und Herr Graf.
Ja, schwierige Frage. Aber jede neue Schnittstelle zwischen Systemen ist in der Regel streitbefangen. Und wir sollten das, wie auch die Sozialstaatskommission empfohlen hat, dahingehend ausrichten, dass wir Sozialleistungen zusammenführen. Trotzdem ist der Gedanke sicherlich diskussionswürdig. Und ich setze wieder an beim strukturellen Problem, was die Diskrepanz zwischen formaler Erwerbsfähigkeit angeht auf der einen Seite und der tatsächlich marktüblichen Arbeitsfähigkeit. Wir müssen das aber meines Erachtens in einem System lösen. Frau Kipping hat auch richtigerweise gesagt, Menschen entwickeln sich, manchmal auch ganz unvorhergesehen. Manchmal gehen auch Menschen in Arbeit, wo man dachte, ist es den Menschen möglich? Das ist gut und das ist richtig so. Ich meine nur, wir sollten dann für diese Menschen noch weitergehende Möglichkeiten in einfacher Art und Weise haben. Und das treibt mich immer um, wirklich die Arbeitsgelegenheit weiterzuentwickeln für diesen Personenkreis, der wirklich im Moment nicht marktüblich arbeitsfähig ist. Hört sich jetzt schlimm an, wenn man so darüber spricht, aber ist nun mal der Fachjargon, soll auch nicht falsch verstanden werden, dass wir da eine Arbeitsgelegenheit haben, um diese Menschen auch fernab der Kriterien der Wettbewerbsfähigkeit und was wir dann nicht alles haben, dass wir das aufbohren und die Menschen dann da auch länger als bisher vorgesehen beschäftigen können. Weil über den 16 EI sind teilweise diese Menschen auch noch zu schwach, um sie zu integrieren. Das Instrument ist auch bei der Belastung der EGT-Haushalte im großen Stil nicht finanzierbar. Aber das hat das IAB ja auch schon mehrfach bestätigt. Wir haben durchaus eine beträchtliche Anzahl von Menschen. Und ich glaube, die Grauzone ist noch größer als das, was bisher das IAB ermittelt hat, über die wir uns dann diesbezüglich unterhalten müssen. Ich würde sie nicht in die Sozialhilfe SGB XII überführen, in dem System lassen und innerhalb des Systems versuchen, wie können wir die Menschen menschenwürdig gut weiterentwickeln und betreuen.
Vielen Dank. Herr Faeser, bitte.
Ja, gut. Nur mal kurz zur Klarstellung, Frau Kipping, von einem dauerhaften Abschreiben im SGB XII habe ich nicht gesprochen. Ich sagte ganz ausdrücklich nur temporäre Überleitung für die Dauer der Beeinträchtigung, sonst nichts. Das nur am Rande. Die zweite Frage zielt ab auf die Geltendmachung von überhöhten Kosten in der KDU von Seiten der betroffenen Leistungsbezieher selbst. Also der Reformvorschlag sieht vor, dass die von überhöhten Mietkosten betroffenen Leistungsempfänger die überhöhte KDU also Kosten der Unterkunft gegenüber ihrem Vermieter selbst geltend machen sollen. Da wäre jetzt mal die Frage an die Vertreter der Bundesagentur für Arbeit, auf welchen Erfahrungswerten so etwas beruht und inwieweit so etwas in der Praxis Ihrer Ansicht nach tatsächlich zum Tragen kommen kann, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir es ja vielfach mit Leuten zu tun haben werden, wie wir gerade eben schon gehört haben, die mit Phobien zu kämpfen haben, die Angst davor haben, so etwas zu machen oder sowas schlicht und ergreifend formal juristisch nicht hinbekommen. Danke.
Vielen Dank, Frau Schmalhorst, bitte.
Das ist eine Regelung, die hier aufgestellt wurde, die eine große Komplexität mit sich bringt. Wir haben es schon gehört, ich glaube, Herr Hildebrandt hat vorhin auch schon was dazu gesagt. Zunächst einmal ist die Situation da, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern ja erkennen müssen, wie die mietrechtliche Situation ist, dass der anderthalbfache Mietspiegel da ist. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie schwierig das ist, auch das zu definieren. Inwieweit wirklich Kundinnen und Kunden eine Rüge gegenüber ihren Vermietern äußern, da haben wir Fragezeichen. Da gibt es Rückmeldungen auch von Praktikerinnen und Praktikern, die sagen, wie funktioniert das? Gerade wenn ich in einer Situation bin, da können Sprachschwierigkeiten sein, da kann der Vermieter auch zugleich ein Arbeitgeber sein. Es gibt viele Varianten. Das heißt, wir stellen Fragezeichen dazu, wie gut das umgesetzt werden kann, dass Kundinnen und Kunden wirklich diese Rüge aussprechen gegenüber ihrem Vermieter. Was wir für wichtig erachten, ist, dass Kundinnen und Kunden begleitet werden, wenn es mietrechtliche Problematiken gibt. Da muss es flankierende Maßnahmen geben, die hier eine Rolle spielen. Denn wir sehen uns nicht in der Lage, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern ein vollständiges Mietrecht jetzt auch noch können. Also sie sind ja sowieso schon Vollprofis in allem, was sie tun. Also sie müssen unglaublich viel an rechtlichem Wissen und Know-how haben. Wenn wir jetzt noch Mietrecht in diesem Maße auch mit einbringen, wird das schon sehr, sehr viel fordern. Und ich glaube, es ist wichtig, drauf zu gucken, wie Herr Graf das auch gesagt hat, was ist umsetzbar, was können die Kolleginnen und Kollegen umsetzen. Und dann ist in der zweiten Frage das Thema, wird es die Situation geben, dass Kundinnen und Kunden wirklich gegenüber ihren Vermietern diese Rüge geltend machen?
Vielen Dank. 15 Sekunden. Dann gehen wir in die Runde der SPD. Frau Rump, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne an die Antwort anknüpfen von Frau Dr. Schmalhorst, aber würde gerne den Städtetag fragen. Der Gesetzentwurf beinhaltet die Regelung, dass der Leistungsträger den Leistungsempfangenden bei einem Verstoß gegen die Mietpreisbremse zur Rüge gegenüber dem Vermieter auffordert. Hält der Deutsche Städtetag es für realistisch, dass die Leistungsempfangenden ihre Rechte aus der Mietpreisbremse gegenüber dem Vermieter wirksam durchsetzen? Oder sehen Sie strukturelle Hemmnisse? Und welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht denkbar, um die Leistungsempfangenden dabei zu unterstützen, diese Rüge auch durchzusetzen?
Ja, Herr Schelling, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht ist es, glaube ich, der schwierigste Paragraph in diesem Gesetzentwurf. Er führt zu einer massiven Anzahl an Fragen, die sozusagen erstmal vorliegen müssten, beziehungsweise müsste im Zusammenspiel zwischen Mieter und Jobcenter, und das wurde ja hier schon mehrmals, wurde ja jetzt auch schon dargelegt, eine Vielzahl an Fachfragen geklärt sein und Informationen vorliegen, um erstmal festzuschalten, ob sozusagen hier ein Vergehen des Mieters vorliegt. Das zweite Problem, und das, da machen wir uns auch sehr große Sorgen, ist der unglaubliche Verwaltungsaufwand, der dahinter liegt. Also wir sind jetzt beim Jobcenter. Wir haben ja auch sozusagen diese Mietrechtsnovelle, da gibt es ja auch eine Vielzahl an Fragen zu diesen Themen. Alle Fachleute sind sozusagen da am Hantieren, um zu entscheiden, was ist handelbar, was sind die notwendigen Informationen. Und das wird jetzt auf einmal auf eine Zielgruppe überwälzt, die im Endeffekt sozusagen mit ganz vielen anderen Fragen des Lebens sozusagen vielleicht auch ein bisschen sozusagen überfordert ist und jetzt sozusagen diese Fragen sozusagen noch auf dem Tisch landen. Und zusätzlich, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ist es ja so, dass diese ganze Kosten der Unterkunftsgeschichte eine unglaubliche Dominanz auf dem städtischen Mietmarkt hat. Ja. Und wir haben sozusagen eine vulnerable Gruppe, die in vielerlei Fragestellungen in Richtung Obdachlosigkeit abgeht. Und jetzt kommen diese Fragen hinzu, wo im Endeffekt keiner so richtig weiß, wie geht es denn da weiter. Und deshalb ist aus unserer Sicht ganz wichtig, dass dieser Teil im Endeffekt aus unserer Sicht rausgeht aus diesem Gesetzentwurf, weil sie im Endeffekt sowohl das Jobcenter als auch die Kunden vollkommen überfordern werden. Wir plädieren dafür, einfach beim Thema Wohnen vorzugehen. Das heißt erstens Karenzzeit Wohnen weg und im Endeffekt sozusagen eine Rückwärtsgewinnung sozusagen der ganzen Erkenntnisse, die wir vor diesen Karenzzeiten hatten, einfach umzusetzen, einfach darüber zu sprechen, was ist möglich auf dem aktuellen städtischen Mietmarkt. Und da sind wir mal realistisch. Auch das Jobcenter weiß, was sind gerade die Bestandsmieten, was sind gerade die Neuvertragsmieten. Das ist ja unglaublich dynamisch. Und da sorgen sozusagen solche komplizierten weiteren Regelungen einfach für Überforderungen. Danke.
Vielen Dank. Herr Peik, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Deutschen Gewerkschaftsbund, Herrn Künkler, zum Thema Schonvermögen, § 12 im SGB II. Wie bewertet denn der Deutsche Gewerkschaftsbund die geplante Abschaffung der Karenzzeit beim Schonvermögen und die Einführung einer altersgestaffelten Vermögensfreigrenze? Und ergänzend, wäre aus Sicht des DGB auch eine andere bürokratiearme Umsetzung denkbar, die sich stärker als die jetzige geplante Regelung an der Lebensleistung orientiert?
Herr Künkler, bitte.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, diese bestehende Regelung zum Schutz von Ersparnissen ist wohl eine der am meisten missverstandensten und zu Unrecht kritisierten Regeln im Bürgergeld, weil profitiert haben davon ja in keinster Weise Leistungsberechtigte, sondern schlicht langjährig Beschäftigte, die über Arbeit sich einen bescheidenen Wohlstand erarbeitet haben. Denken Sie klassisch an die langjährigen Verkäuferinnen bei Kaufhof Karstadt, die nach einem langen Erwerbsleben dann arbeitslos wurden. Die geplante Neuregelung, schwächt nicht nur die soziale Absicherung, sondern die würde doch immense Verwaltungsaufwände mit sich bringen, weil sie müssen jetzt wieder in jedem Einzelfall die Ersparnisse prüfen, während jetzt das durch ein Häkchen, ich habe kein erhebliches Vermögen, ja weitgehend ausfällt. Inhaltlich überzeugt diese Staffelung mich auch nicht, weil sie knüpft ans Alter an und nicht an Lebensleistungen. Bürokratiearme Alternativen sind aber nicht in Sicht, unter anderem deshalb, weil ja nirgendwo individuelle Konten geführt werden, die die Beschäftigungsdauer erfassen. Von daher, so wie es gedacht ist, riesen Bürokratieaufwand, Alternativen sind nicht in Sicht. Ich glaube, in der Gesamtabwägung spricht viel dafür, es einfach so zu lassen, wie es ist.
Frau Rump? Nee, Herr Peik, bitteschön.
Danke, Herr Vorsitzender. Die nächste Frage geht an die Bundesagentur für Arbeit, Frau Dr. Schmalhorst. Und zwar wissen wir ja aus ganz vielen Erkenntnissen und auch aus dem Modellprojekt REA Pro, dass wir viele Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher haben, insbesondere auch langzeitarbeitslose Menschen, die gesundheitliche Einschränkungen haben, psychisch, körperlich und große Probleme haben und deswegen schwer in Arbeit zu integrieren sind. Deswegen diskutieren wir gerade verschiedene Möglichkeiten, wie man das auflösen könnte. Und die Frage wäre erstmal, ob Sie grundsätzlich einen Bedarf sehen, gesundheitsfördernde Maßnahmen oder Rehabilitationsmaßnahmen anders zugänglich zu machen, in den Leistungskatalog aufzunehmen. Und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gesundheit so zu regeln. Eine Frage wäre auch, ob es eine Option wäre, das im Paragraphen 16f als Punkt aufzunehmen, nämlich bei der freien Förderung.
Frau Schmalhorst, bitte.
Wir haben ja schon mehrfach gehört, wie wichtig es ist, dass die Gesundheit unterstützt wird von Kundinnen und Kunden. Und ja, es gibt sehr gute Erfahrungen, die wir gemacht haben in den unterschiedlichen Häusern. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Gesundheitsförderung und Gesundheitsorientierung oder auch gesundheitlicher Prävention. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, Gesundheitsorientierung und Maßnahmen zur Prävention innerhalb der freien Förderung zu machen, aber auch zum Beispiel bei arbeitsmarktpolitischen Instrumenten wie dem 45. Und das sind ganz unterschiedliche Varianten, die da sind, von Stressbewältigung über Ernährungsinformation, aber gerade auch die Verweisberatung zu den Angeboten der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, schon jetzt nutzen wir diese Varianten und es ist aber nur dann möglich, wenn sie nicht überwiegend Bestandteil der Maßnahme sind. Wenn es um gesundheitsfördernde Maßnahmen geht, ist es wichtig, darauf zu achten, dass die BA oder die Jobcenter nicht in die Situation kommen, dass sie Maßnahmen machen, die bei der Krankenkasse verortet sind. Denn dann kommen wir in Schwierigkeiten miteinander. Das darf nicht sein. Da brauchen wir schon die Rechtssicherheit an dieser Stelle. Zum 16f die Frage. Erstmal finde ich es wichtig, dass wir schon gesundheitsorientierte Maßnahmen haben, dass sie da sind. Bei einer Regelung im 16f ist immer zu beachten, dass Zuwendungsrecht hochfehlerbehaftet sein kann.
Herr Peik, bitte.
Herzlichen Dank. Dann in der Kürze der Zeit eine schnelle Frage an den DGB zum Thema Schwarzarbeit. Wie schätzt der DGB die Maßnahmen zur Arbeitgeberhaftung für die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Unterschreitung des Mindestlohns ein?
Herr Künkler.
Ja, Schwarzarbeit richtet ja einen immensen Schaden an für beschäftigte Betriebe und Sozialkassen. Insofern ist das gut, das zu unterbinden. Und es ist auch gut, die Arbeitgeber mit im Blick zu nehmen, weil zur Schwarzarbeit gehören ja immer zwei Akteure mindestens. Von daher finden wir es gut, den Blick hier zu weiten und finden die Arbeitgeberhaftung gut. Das ist einfach sachgerecht, dass Arbeitgeber Leistungen erstatten müssen, wenn sie selbst die Auszahlung verursacht haben.
Vielen Dank. Dann gehen wir zur nächsten Runde. Das ist die der CDU-CSU. Herr Wittecker, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Schmalhorst mit Hinblick auch auf die Schwarzarbeit. Welche Anpassungen sind aus Ihrer Sicht erforderlich, um eine effektive behördenübergreifende Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und Sozialleistungsmissbrauch zu gewährleisten? Und was benötigt die BA, um den organisierten Leistungsmissbrauch zukünftig effektiv bekämpfen zu können?
Frau Schmalhorst, bitte.
Vielen Dank für diese Frage. Als BA ist es uns wichtig, dass der Leistungsmissbrauch konsequent verfolgt wird. Und die Regelung zur Schwarzarbeit ist ein erster Schritt, der noch mal die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter und Zollverwaltung in Fällen der Schwarzarbeit wirklich stärkt. Was wir uns wünschen, ist, dass es nicht nur die Meldung gibt an die Zollverwaltung in Fällen von vermuteter Schwarzarbeit, sondern dass auch an die Arbeitsagenturen die Meldung geht, weil ja auch dort das Arbeitsmarktzulassungsverfahren liegt. Das heißt auch direkt Beschäftigung von Arbeitnehmern bei Arbeitgebenden. Wir wünschen uns natürlich den automatisierten Datenaustausch mit anderen Behörden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Fallgestaltungen. Ich möchte nur mal ansprechen das Thema, wenn Kindergeld nicht mehr gezahlt wird oder aber auch was ist mit Kfz? Das passt wieder zum Thema Vermögen. Das heißt, da wäre es gut, einen Abgleich mit Kfz-Zulassungsdaten zu haben. Aber es gibt noch weitere Themen. Sie haben gefragt, was brauchen wir, um den organisierten Leistungsmissbrauch besser bekämpfen zu können? Bereits jetzt gehen wir natürlich gegen Leistungsmissbrauch vor, das wissen Sie. Wir wollen aber auch den organisierten und systematischen Leistungsmissbrauch effektiv und rechtskreisübergreifend bekämpfen. Dafür brauchen wir eine Rechtsgrundlage, die unseren gesetzlichen Auftrag erweitert. Uns ist es wichtig, dabei über die regionalen Grenzen hinauszugehen, auch international tätig werden zu können. Und wir empfehlen, einen entsprechenden Änderungsantrag in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Unser Ziel ist es, dass wir die Kompetenzen rechtskreisübergreifend bündeln und entsprechende Strukturen in Form von Kompetenzzentren zentral und regional schaffen und das auch verbunden mit einer entsprechenden Personalisierung. Und ein Aspekt ist noch wichtig. Wir müssen auf das Thema schauen, wie kommen wir an Tatmuster ran. Das heißt, wir wünschen uns auch, dass wir mit unserem Enterprise Fraud Management Möglichkeiten haben, Tatmuster des organisierten Leistungsmissbrauchs über IT zu erkennen, also strukturell, einzelfallunabhängig, rechtskreisübergreifend und überregional. Wir wollen eng zusammenarbeiten mit den externen Netzwerkpartnern, Staatsanwaltschaften, Hauptzellämtern und noch vielen mehr und sehen darin halt auch die Chance, dass wir präventiv tätig werden, denn das wird dann auch klar sein, denn diese großen Fallkonstellationen sind gerade im organisierten systematischen Leistungsmissbrauch. Wenn wir die ahnden, wird das eine Wirkung haben. Wir erwarten einen hohen Effekt von den Kompetenzzentren. Für jeden ausgegebenen Euro gehen wir von etwa 3 Euro zurück aus. Danke.
Vielen Dank, Herr Witzecker, bitte.
Ja, vielen Dank nochmal an Frau Dr. Schmalhorst. In den Berichterstattergesprächen wurde auch das SGB XIV thematisiert. Es ist die Frage aufgetaucht, ob bestimmte Aufgaben, die derzeit einer nachgeordneten Behörde zugewiesen sind, zukünftig vom BMAS wahrgenommen werden sollten. Hierzu gehört etwa der dem Bundestag vorzulegende Bericht über die Wirksamkeit des SGB XIV und gegebenenfalls notwendige Weiterentwicklungen und die Forschung. Erachten Sie es für sinnvoll, wenn das BMAS derartige Aufgaben selbst übernimmt oder wahrnimmt?
Frau Schmalhorst, bitte.
Zum SGB XIV kann ich aus guten Gründen nicht wirklich etwas sagen. Ich kann Ihnen aber sagen, wie wir sehen, aus Sicht einer Verwaltung, die ja im Geschäftsbereich des BMAS arbeitet. Für uns ist wichtig, dass es immer klare Regelungen zur Verantwortlichkeit gibt. Das heißt, wenn es zum Beispiel einen Bericht der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag gibt, dann muss das im Verantwortungsbereich des Ministeriums und nicht im Geschäftsbereich liegen. Wir haben hier auch schon viel über das IAB gesprochen. Wir haben ein eigenes Institut, das gesetzlich verankert ist und hat grundgesetzliche Forschungsfreiheit hat. Bei allen anderen Verwaltungen, die über so eine Einrichtung nicht selbst verfügen, spricht vieles dafür, die Forschung beim Ministerium zu verantworten.
Vielen Dank, Frau Düber.
Meine Frage geht an Frau Dr. Ruppra vom BDA. Wie beurteilen Sie die vorgesehenen Anpassungen bei den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Paragraphen 16? Welcher Reformbedarf besteht aus Ihrer Sicht, um Wirksamkeit, Zielgenauigkeit und Evaluation der arbeitsmarktpolitischen Instrumente nachhaltig zu verbessern?
Frau Ruppra, bitte.
Ja, wir haben hier in der Bürgergeldreform, in der Grundsicherungsreform einige kleinere Änderungen in den Förderinstrumenten. Einmal bei der Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, die wir in Teilen kritisch sehen. Auch die Übertragung der Förderung für schwer erreichbare Jugendliche aufs SGB III sehen wir kritisch, weil wir sagen, die Aktivierungshilfen im SGB III reichen dort aus. Wir haben hier mehrere kleine Einzelregelungen. Und aus unserer Sicht brauchen wir aber eine grundlegende Instrumentenreform, die auch so im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und diese im Rahmen dieser Instrumentenreform muss noch viel stärker als bisher auf die Wirksamkeit der Arbeitsmarktförderung geschaut werden. Das IAB hat Untersuchungen gemacht, aber auch nicht zu allen Instrumenten. Und entscheidend ist, dass die arbeitsmarktpolitischen Instrumente auf Integration in Arbeit ausgerichtet werden.
Frau Düber, bitte.
Eine zweite Frage. Wie ordnen Sie die vorgesehenen Reformen im SGB III im Rahmen des SGB II Änderungsgesetzes vor dem Hintergrund des ebenfalls geplanten SGB III Modernisierungs- und Digitalisierungsgesetzes ein?
Frau Ruppra, bitte.
Also dieses vorliegende Gesetz führt jetzt tatsächlich zu Einsparungen im Bundeshaushalt, aber zu Ausgabensteigerungen im Beitragshaushalt. Das eine ist die kostenfreie Bereitstellung des IT-Systems Uconnect, was wir sehr kritisch sehen, weil hier der Beitragszahler etwas zahlen soll, wovon auch die Jobcenter profitieren, obwohl so Digitalisierung und Schnittstellen natürlich wichtig sind, aber eben nicht einseitig zulasten der Arbeitslosenversicherung. Ich hatte gerade schon gesagt, wir brauchen eine grundsätzliche Reform der Instrumente, aber nicht nur der Instrumente, sondern auch der Arbeitslosenversicherung und der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Hier hat die Sozialstaatskommission eine Leerstelle bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Diese grundsätzliche Reform muss auch eine Reform der Arbeitsverwaltung mit einschließen. Und der Koalitionsvertrag spricht ja nicht nur von einer Überprüfung der Instrumente, sondern auch von einer Überprüfung der Strukturen.
Vielen Dank, Frau Hübner.
Eine letzte Frage an Sie, Frau Dr. Ruppra. Wie beurteilen Sie die vorgesehenen Maßnahmen im Hinblick auf die Aktivierung von Eltern ab dem ersten Lebensjahr, insbesondere was die Rückkehr in Beschäftigung betrifft?
Frau Ruppra, bitte.
Wir haben in unserer Stellungnahme ja sehr deutlich gemacht, dass wir die Änderung von § 10 SGB II für sinnvoll und richtig halten, auch im Interesse der Eltern, aber auch im Interesse der Kinder, und würden sehr dafür plädieren, dass man an dieser Regelung festhält.
Herr Wittecker.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde noch mal eine Frage an Frau Dr. Vorholt stellen. Wie bewerten Sie aus kommunaler Perspektive die geplanten Änderungen bei den Kosten der Unterkunft, § 22?
Frau Vorholz, bitte.
Ja, besten Dank, Herr Wittiger. Wir haben ja vorhin schon die großen praktischen Schwierigkeiten dargestellt. Ich würde das gerne bekräftigen. Wir müssen uns die einzelnen Änderungsbedarfe angucken. Es sind ja ganz viele verschiedene. Was wir sehr bedauern, ist, dass die Karenzzeit beim Wohnen nicht ganz gestrichen wird, sondern dass sie nur jetzt noch ein bisschen verschlimmbessert wird. Es ist dann die praktische Frage, wie man damit umgehen kann. Konsequent wäre es, wenn man sie ganz streicht. Da hätte man den Zustand wie vor dem Bürgergeldgesetz und damit kann die Praxis gut umgehen. Die anderen vorgesehenen Änderungen mit der doppelten Quadratmetermiete nur als ein Beispiel, um das herauszugreifen, das halten wir vom Ansatz für richtig, weil man irgendetwas braucht, um die überbordenden Mieten, die wir haben, in der Praxis Herr zu werden. Aber ob das praxistauglich ist, das muss man gucken. Was wir vorhin gesagt haben, kann der gut, okay, schließe ich ab.
Danke. Vielen Dank. Dann gehen wir in die letzte, in die freie Runde. Herr Faeser, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch mal zwei Nachfragen an den Herrn Graf vom Jobcenter Aachen. Und zwar, Sie haben sich hinsichtlich des AfD-Antrags, der Antragsforderung Bürgergeldzahlung für per Haftbefehl gesuchte Einstellungen dahingehend geäußert, das sei abzulehnen, denn die zuständigen Behörden, die Jobcenter, seien keine Strafverfolgungsbehörden. Jetzt würde mich mal interessieren, ob Sie aus diesem Standpunkt heraus auch den Standpunkt vertreten, dass der innerhalb des Reformgesetzes zum SGB II enthaltene Vorstoß, dass Mitarbeiter der Jobcenter gehalten sein sollen, Hinweise auf Schwarzarbeit zur Anzeige zu bringen, dass Sie dem ebenfalls ablehnend gegenüberstehen, weil es ja keine Strafverfolgungsbehörde Ihrer Aussage nach.
Herr Graf, die 10 Minuten sind für alle Fraktionen.
Bitte schön. Dem ist nicht so. War auch bezogen auf Ihren Antrag nur, dass das Jobcenter nicht ermitteln soll, wenn wir sauber, klar definierte Tatbestandsmerkmale haben und die werden uns von den zuständigen Behörden mitgeteilt, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wir dürfen nicht so weit gehen, dass die Jobcenter nachher auch noch recherchieren müssen, ob dieses oder jenes vorliegt. Und bei der Schwarzarbeit ist es in der Regel so, wir haben einen Anfangsverdacht und dann geben wir es auch heute ab an das Hauptzollamt und die machen dann die Hausaufgaben. Und dabei sollten wir auch bleiben, dass wir da wirklich nicht auch noch die Jobcenter jetzt mit dem Thema Strafverfolgungsbehörde belasten. Das wäre einfach zu viel und für uns nicht leistbar.
Vielen Dank, Herr Faeser.
Gut, Anmerkung dazu, eine solche Nachverfolgung ist nicht Gegenstand des Antrages. Also das ist nicht Gegenstand des Antrages, dass hier die Behörden der Jobcenter jetzt ihrerseits eine Strafverfolgung betreiben sollen. Es geht um den Fall, dass ein Haftbefehl bereits erlassen worden ist. Da sind wir schon weit über die Ermittlungen heraus. Gut, nächster Punkt. Sie haben vorhin angesprochen, dass von Seiten der Leistungsbezieher eine klare, also vor allem der Totalverweigerer, eine klare Mitwirkung gefordert werden müsste. Das sehen Sie aber, wenn ich es so richtig verstanden habe, innerhalb dieses Gesetzes, wenn überhaupt nur teilweise abgebildet, vor allem im Hinblick auf die Konturenlosigkeit des Gesetzes. Kann ich davon ausgehen, dass Sie das auch im Hinblick auf die Konturenlosigkeit von Ausnahmetatbeständen bei der Verhängung von Sanktionen, jetzt wie beispielsweise Anstrengungen, Bemühungen, was ja im Gesetzeswortlaut so drinsteht, so sehen, die aber jetzt im Übrigen im Gesetzeswortlaut nicht näher definiert werden?
Die Frage geht an Herrn Graf.
Ja.
Bitte kurze Antwort.
Bei unbestimmten Rechtsbegriffen ist immer die Hausaufgabe normalerweise, dass der Gesetzgeber sie legal definieren sollte, was er damit meint und nicht, was der Verwaltungsvollzug daraus macht. Das wäre für uns alle einfacher in der Umsetzung.
Vielen Dank, Herr Wittegger, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Dr. Hildebrandt. Wie bewerten Sie aus Praxisperspektive die Regelungen zur Stärkung der Mitwirkung und Verbindlichkeit mit Blick auf einen erfolgreichen Integrationsprozess?
Herr Dr. Hildebrandt, bitte.
Wir unterstützen die Forderung, weil wir insgesamt sehen, dass tatsächlich wir in zahlreichen Programmen und Maßnahmen eine Termintreue haben oder auch eine Mitwirkungstreue von um die 50%. Und von daher ist die Einforderung von mehr Verbindlichkeit im Integrationsprozess wesentlich. Danke.
Vielen Dank, Herr Hildebrandt. Frau Rump, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde meine Frage gerne an die Bundesagentur für Arbeit stellen. Mit den vorgesehenen Änderungen wird das Ziel verfolgt, die Vermittlung in Arbeit zu stärken, ohne die Bedeutung nachhaltiger Qualifizierung aus dem Blick zu verlieren. Inwiefern bleiben aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit die Zugangschancen zu abschlussorientierten Qualifizierungen auch für Menschen über 30 Jahren erhalten?
Frau Schmalhorst, bitte.
Ja, vielen Dank. Der Vermittlungsvorrang ist jetzt wieder stärker ausgeprägt über den 3a. Doch was aus unserer Sicht natürlich wichtig ist, wir wollen immer dauerhafte und nachhaltige Integration haben. Und dazu ist es wichtig, so wie es das Gesetz auch vorsieht, dass in den entsprechenden Fällen natürlich auch Qualifizierung und Weiterbildung möglich ist. Und im Gesetz ist als Beispiel unter 30-Jährige angebracht. Aber wir sehen ganz klar die Möglichkeit, dass natürlich auch über 30-Jährige bei den entsprechenden Bedarfen ihre Integrationshemmnisse beseitigen können über entsprechende Maßnahmen.
Vielen Dank. Frau Rietzenberg, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage jetzt dazu noch mal an den Praktiker vor Ort, an den Herrn Graf vom Jobcenter, und zwar auch noch mal zum Vermittlungsvorrang. Wenn der Vermittlungsvorrang soll ja eine schnelle Arbeitsaufnahme wieder ermöglichen, und wie wollen Sie verhindern, dass Menschen in kurzfristige Helferjobs vermittelt werden? Denn wie passt das dann mit der Strategie des Arbeitsmarktes zusammen, der ja zunehmend qualifizierte Fachkräfte, also Menschen mit Ausbildung, mit Berufsabschlüssen sucht?
Herr Graf, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind da in einer sehr individuellen Entscheidung. Man muss sich den Arbeitsmarkt lokal anschauen, man muss sich den Menschen anschauen, man muss sich seine bisherige Erwerbsbiografie anschauen und dann beurteilen, und das ist nicht trivial, welche Chance hat konkret dieser arbeitslose Mensch hier in absehbarer Zeit, auf die freien Stellen zu gehen, die ich habe, oder ist es klüger und sinnvoller und hat er die Kompetenzen, dass wir ihn aus- und fortbilden? Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn Letzteres gegeben ist, dann sollten wir immer diesen Weg gehen. Ich halte auch etwas problematisch die Beschränkung auf 30 Jahre, aber ich glaube, da wird die Praxis noch ganz gut mit zurechtkommen können. Und wichtig ist, dass wir weiterhin diese Offenheit haben, um im Einzelfall entscheiden zu können, was gut ist. Und das kann dann durchaus in Region A anders aussehen als in Region B, weil da die Arbeitskräftenachfrage im Moment eine andere ist.
Danke. Vielen Dank. Frau Salihovic, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Künkler vom DGB. Wie bewerten Sie denn die Forderung im Antrag der Linken zur Arbeitsvermittlung und Arbeitsförderung?
Herr Künkler, bitte.
Ja, wir beurteilen die vorgeschlagenen Verbesserungen im Bereich der Arbeitsförderung durchgehend positiv. Die sind auch weitgehend deckungsgleich mit Forderungen des DGB. Ich will drei Sachen hervorheben, von denen wir uns eine besonders positive Wirkung versprechen. Das ist einmal die geforderte Verbesserung beim Personalbetreuungsschlüssel. Da denken wir, kann man Beratungsqualität erhöhen und kann auch Eingliederungsstrategien individueller gestalten. Ganz wichtig ist auch die Forderung Ausweitung der abschlussbezogenen Weiterbildung und eine zahlenmäßige Ausweitung beim sozialen Arbeitsmarkt. Beim sozialen Arbeitsmarkt, das ist, glaube ich, zwingend notwendig, weil ansonsten es gar nicht genug Beschäftigungsperspektiven für alle Leistungsberechtigten geben wird.
Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit sind wir am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, bei den Sachverständigen, die gekommen sind, die Rede und Antwort gestanden haben, die ihre Stellungnahmen abgegeben haben. Ich bedanke mich bei allen im Saal, vor allem aber auch vor dem Ausschusssekretariat für die Organisation, die Vorbereitung und jetzt das Protokoll, was erstellt wird. Vielen herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen. Die nächste Sitzung findet um 16 Uhr hier in diesem Saal zum Leistungsrechtsanpassungsgesetz statt. Kommen Sie gut nach Hause.